Liebe Gäste, liebe Glaubensfreunde, als ich heute Morgen hier reinkam, habe ich gedacht, wir sind doch Menschen der Hoffnung. Denn letzten Sonntag, als ich reinkam, war ich von Schnee umgeben hier auf dem Weg. Und da habe ich gedacht, nächsten Sonntag hat die Sonne den Schnee weggetaut, tatsächlich, bis auf zwei kümmerliche Häufchen, alles weg. Der Frühling kommt, wir sind Menschen der Hoffnung. Nun, vor etwa 10 Jahren habe ich eine unserer Gemeinden besucht. Ja, es war in Marburg. Und wir haben die Gewohnheit in unseren Gottesdiensten im ersten Teil, da haben wir Gesprächsgruppen. Ein bestimmtes Thema, das wir besprechen. Gestern hatten wir in unserer Gemeinde in Eberstadt das Thema, wie hat unser Glaube unser Leben verändert? Welche Gewohnheiten haben wir angenommen? Und darüber unterhalten wir uns in kleinen Gruppen und jeder tut seinen Beitrag dazu. Nun, ich kam zu der Gemeinde in Marburg und wir kamen auch zusammen in einer kleinen Gruppe. Ich hatte mich auf das Thema gut vorbereitet, aber der Gesprächsleiter fragte etwas ganz anderes. Er fragte, wie ist es euch ergangen in dieser Woche? Und wir saßen nur so mit 8 Leuten vielleicht und eine Mutter erzählte, dass sie mit ihrem Kind zum Arzt gewesen war, mit dem kleinen Sohn und eine beschwerliche Diagnose mit nach Hause gebracht hatte. Und ein anderer Arbeitslose erzählte, dass er die Bewerbungsschreiben losgeschickt hatte, aber nichts hatte sich geändert. Aber eine ältere Glaubensschwester berichtete freudig, sie habe in der Woche Gebetserfahrungen gemacht. Und wir alle nahmen daran teil. Und ich habe mich gefragt, jetzt habe ich von 3 Leuten erfahren, wie es ihnen geht, mit welchen Gedanken sie zum Gottesdienst gekommen sind. Gleich werde ich vor 100 Leuten stehen und nur von 3 weiß ich, wie es ihnen geht. Vielleicht kann ich bei dem einen oder anderen im Gesicht ablesen, dass er nicht gerade von überschwänglichen Glücksgefühlen getrieben hierher gekommen ist. Aber sonst weiß ich nichts. Aber dann habe ich wieder gedacht, Gottes Wort hat für jede Situation ein gutes Wort, das helfen kann, das Menschen aufrichten kann, so wie die Frühlingssonne uns Mut macht, dass wir wissen, jawohl, die Wärme wird kommen, nach den Zeiten der Krankheit, die euch sicher auch betroffen hat in den letzten Monaten irgendwie. Unsere Gemeinde war sehr leer gestern, als ich da kam. Nicht sonst sind wir 70 Leute, da waren es vielleicht, naja, knapp 50. Die Krankheit erwischt uns auch wenn wir gläubig sind. Nun, ich möchte mit euch ein Wort betrachten heute aus 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, also nach dem Grundtext. Demütiget euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ihm liegt an euch. Meistens haben wir dieses Wort auf die Fürsorge Gottes gedeutet, wenn wir ihm gläubig und demütig vertrauen. Aber hier ist noch etwas mehr gemeint. Ihm liegt an euch. Wir sind Gegenstand seiner Sorge, auch im Sinne des Besorgseins. Das ist ja eigentlich naheliegend, denn Eltern sind besorgt um ihre Kinder. Geht's euch nicht auch so? Mir jedenfalls noch, um meine Enkel und Urenkel, um meine Kinder auch. Man ist besorgt. Freilich bei Gott ist das nicht die menschliche Sorge, sondern seine Sorge ist die anteilnehmende Sorge, die sich im Herzen bekümmert über Menschen, deren Leben er gefährdet und bedroht sieht. Dieser Gedanke durchzieht die ganze Heilige Schrift. Gott ist bekümmert um uns Menschen. Und manchmal ist dabei ein Unterton des Bekümmertseins, der Ratlosigkeit unüberhörbar. Ich denke an das Weinberglied im Alten Testament in Jesaja 5. Da sagt Gott, ich habe doch einen wunderschönen Weinberg gepflanzt. Zuerst habe ich den Boden beackert, habe die Steine aufgesammelt, habe einen Turm gebaut, habe eine Kelter gegraben und eine edle Rebe hineingepflanzt. Und dann sagt er, was ist daraus geworden? Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht? Merkt er diesen Unterton des Bekümmertseins, fast der Ratlosigkeit? Was soll ich mehr machen? Habe ich etwas versäumt? Habe ich etwas unterlassen? Woran liegt es, fragt Gott sich, dass Menschen sich von mir abwenden oder mich gar nicht an sich heranlassen? Warum eigentlich? Ich mein's doch gut. Ich tue doch alles für sie. Und wenn es denn so ist, dass man Sorgen mit denen bespricht, die man liebt, dann liegt es auf der Hand, dass Gott, dass Jesus ihre Sorgen mit uns teilen. Stell dir vor, Jesus besucht dich heute und sagt, ich bin besorgt um dich. Wie würdest du fühlen? Abwehrend oder endlich jemand, dem ich etwas bedeute, der es gemerkt hat, dass ich Hilfe brauche? In den Evangelienberichten ist manchmal zwischen den Zeilen zu lesen, welche Sorgen Jesu Zeitgenossen ihm bereiteten. Da besuchte er einen Pharisäer. Jesus ist überall gern zu Gast gewesen, auch bei den Pharisäern. Simon, er hatte ihn vom Aussatz geheilt und er hat sich erkenntlich gezeigt, Jesus und ein paar Jünger eingeladen. Aber die schöne Stimmung wird getrübt. Da kommt eine Frau mit einem üblen Leumund hinein und sie salbt Jesus die Füße und trocknet es mit ihrem Haar. Und Simon ist entsetzt in seinem Herzen und sagt, Mensch, wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, wer ihn da berührt und ihn unrein macht. Und Jesus sieht die Gedanken, die der Simon hat, und erzählt ihm eine Geschichte und sagt, Simon, da waren zwei Schuldner, der eine 10, der andere 500 schuldete. Wer wird ihn mir lieben, wenn sie ihm erlassen werden, die Schulden? Oh, sagt Simon, der dem die meisten Schulden erlassen sind. Und dann sagt er, schau, Simon, diese Frau, du hast mir nicht die Füße gewaschen, als ich gekommen bin. Du hast nichts an mir getan, hast mich zwar eingeladen, aber diese Frau hat diese kostbare Salbe an mich verwendet, mich gesalbt zu meinem Opfer, das ich bringen werde, zu meinem Tod. Ja, da merkt Simon, Jesus hat ganz andere Sorgen als wir. Ihn bewegen ganz andere Gedanken. Und Jesus fragt sich, ob Simon überhaupt Vergebung in der Tiefe erlebt hat. Die Sünderin hat es erlebt, denn Jesus hatte ihr vergeben. Ja, da kehrt Jesus ein bei einer befreundeten Familie in Bethanien. Er ist immer gern dort gewesen. Aber er nimmt wahr, dass diesmal sein Erscheinen große Sorgen bereitet für die Hausfrau. Was isst er am liebsten? Was bereite ich zu? Fisch, Brot oder Honig? Welche Früchte? Welches Getreide? Welches Getränk biete ich ihm an? Welches Geschirr verwende ich? Ach, hätte ich doch gestern die Wohnung noch mal aufgeräumt. Sind das nicht ein Leben lang eure Sorgen auch gewesen, ihr lieben Schwestern? Na ja, Manchmal bin ich in Haushalte gekommen, da war diese Sorge nicht so groß, wenn ich da eintrat. Da habe ich nur am Rande zur Kenntnis genommen, dass nicht alles so aufgeräumt war. Denn wisst ihr eins, mir ist immer der Mensch wichtiger gewesen, mit dem ich gerade sprach. Ich habe nicht darauf geachtet, ob das Bild schief hängt. Und Jesus wird ein wenig traurig, als diese Hektik hineingetragen wird in das Gespräch, das er gerade mit Maria führt. Da wird er unterbrochen mit Worten, die den Stress deutlich machen, der sich da Luft macht. Lukas 10, Vers 14. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber Jesus hat ganz andere Sorgen, was in diesem Augenblick wichtig ist. Ganz andere Vorstellungen. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Diese Begebenheit wird ja gern in Predigten angewendet, um unseren fleißigen und zuverlässigen Schwestern mal den Staubsauger und den Kochlöffel aus der Hand zu nehmen. Das trifft wohl nicht ganz den Kern der Sache. Denn die Arbeit macht sich ja nicht von selbst. Sie muss ja gemacht werden. Es kommt darauf an, welche Prioritäten ich setze. Was im Augenblick an erster Stelle steht, was wichtig ist für mein Leben. Lukas und die anderen Evangelisten stellen immer wieder überrascht fest, Jesus ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt als wir. Als die Pharisäer, als die Jünger, als Martha und wir auch. Sein Blick geht immer über das Alltägliche hinaus. Selbst die Bergpredigt, wenn man sie genau liest, ist ein Dokument der Sorge Jesu. Er hatte die Hinweisschilder der Schriftgelehrten und Pharisäer gelesen, die angeblich den Weg zum Himmel Gottes, zum Reich Gottes aufzeichnen, wo es lang geht. Und das hatte ihn mit großer Sorge erfüllt. Da ging es um Leistung. Der Mensch muss etwas tun. Pharisäer sagten, wir fasten zweimal die Woche. Wir geben den Zehnten von allem, was wir haben. Minze, Dill und Kümmel, sagt Jesus. Aber das Wichtigste im Gesetz, das lasst ihr da hinten. Das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Das, was zählt im Miteinander unter den Menschen. Deshalb hat Jesus jetzt in der Bergpredigt vor einem großen Publikum seinen Wegweiser aufgestellt, wie man zu einem erfüllten Leben und letztlich ins Himmelreich hineingelangt. Da fasst er alles zusammen, was ihm wichtig ist und was vor Gott zählt. Das Wissen um die geistliche Armut steht an erster Stelle. Wir kommen immer mit leeren Händen zu Gott. Und deswegen sehe ich manche in eurem Kreis hier, die halten die Hände auf, dass Gott sie füllen muss. Wir können Gott nichts bringen. Das Leid tragen um die Sünde, überhaupt das Wissen darum, dass nicht alles in meinem Leben in Ordnung ist. Sanftmut. Ich freue mich, dass da steht, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Nicht Putin und auch nicht sein Kollege da in Amerika. Die werden nicht das Erdreich besitzen. Das Verlangen nach Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, dass wir barmherzig miteinander umgehen, weil Gott mit uns barmherzig umgeht. Die Aufrichtigkeit des Herzens, kein frommes Theater vorspielen. Letzten Sonntag habe ich Gott zugehört in der Predigt, keine Maske tragen vor Gott. Er durchschaut uns ja sowieso. Jesus hat auch zu seiner Zeit die Menschen durchschaut. Er durchschaute sie alle, steht an einer Stelle in Johannes 2. dann die Friedfertigkeit. Die werden Gottes Kinder heißen. Und auch die Glaubenstreue und Beständigkeit unter Verfolgung. Das ist das, was Jesus aufzählt, was bei ihm zählt. Kein Wunder, dass am Ende der Bergpredigt steht und das Volk entsetzte sich über seine Lehre. Das war neu, was er da predigte. So hatten sie sich das nicht gedacht. So waren sie auch nicht unterwiesen worden von den Schriftgelehrten. Denn der selbstgeschnitzte Wegweiser, an dem sie sich bisher orientiert hatten, der trug ganz andere Aufschriften, wies dann auch wohl in die falsche Richtung. Allein 39 Ausführungsbestimmungen hatten sie ausgetüftelt, wie man den Sabbat feiern sollte. Richte Sabbatheiligung. Dann hatten sie 613 Gebote aufgestellt, die das Leben der Menschen regulierten und einengten, dass sie immer sich fragten, bin ich noch richtig unterwegs oder hake ich schon irgendwo an bei all den Gesetzen, die da mein ganzes Leben bestimmen. Das war kein Wegweiser mehr, das war eine Litfaßsäule. Und die sich daran orientierten, die merkten gar nicht mehr, dass sie nur noch in der Runde liefen und dabei den Blick für die Umwelt verloren hatten. Welche religiösen Erfahrungen kann ein Mensch schon gewinnen, wenn er nur seinen eigenen Ideen und selbstgemachten Verordnungen und Gesetzen nachläuft und sich damals den Kopf zerbricht darüber, das haben die, was mit den Eiern geschehen soll, die die Hühner am Sabbat gelegt haben. Sie haben eine Lösung gefunden. Die darf man den Heiden verkaufen. Das sind die Fragen, die sie beschäftigt haben damals, damit sie ja alles richtig machten. Und dann kommt Jesus und holt diese freudlosen Glaubenstheoretiker aus diesem sinnlosen Rundkurs heraus. Er ruft sie auf die Landstraßen, auf die Wege des Lebens, wo die wirklichen Bedürfnisse sich auftun. Da sollen sie sich bewähren. Er hat wahrlich andere Sorgen als ihre Streitgespräche in der Synagoge. Da steht manchmal nach der Luther-Übersetzung, als er ihnen das Maul gestopft hatte. Da hatten die Sadduzäer ihm so geistliches Spielmaterial hingegeben, dass sie immer so, um ihn zu versuchen. Und Jesus hat eine kurze Antwort gegeben und gesagt, ihr irret und wisset die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. Und Luther sagt dann, als er ihnen das Maul gestopft hatte, dann haben die Pharisäer sich gefreut und haben ihre Fragen dann gestellt. Die modernen Übersetzungen sagen einfach hier an dieser Stelle, er ließ sie stehen. Solche Gespräche haben ihn wirklich nicht interessiert. Und an dieser Stelle werde ich ganz still und frage mich, was sehen die Leute an uns, wenn sie Orientierung für ein christliches Leben suchen, wenn sie uns besuchen in unseren Gemeinden? Den Anspruch erheben wir doch, Nachfolger Christi zu sein, Vorbild für andere Menschen sein zu können, die auf der Suche sind. Sind Menschen, die die Sanftmut und Demut Jesu in ihrer Lebenswirklichkeit erfahren wollen, bei uns an der richtigen Adresse? Vor einigen Jahren fragte mich jemand in Bonn, habe da 6,5 Jahre gewohnt in Bad Godesberg. Wir standen beide an der roten Ampel und er kurbelte sein Fenster runter. Können Sie mir wohl sagen, wo die Kennedy-Allee ist? Da sage ich, fahren Sie hinter mir her. Ich muss da auch hin. In der Hohenzollernstraße, Nebenstraße von der Kennedy-Allee, da wohnte ich. Der ist brav hinter mir hergefahren, hat dann die Kennedy-Allee gefunden. Und ich habe im nächsten Gottesdienst in der Gemeinde Bonn dann gesagt, diese Geschichte erzählt. Ja, habe ich gefragt, wo werden die Leute einmal landen, wenn sie hinter uns herfahren? Und wie die Rheinländer sind, da rief mir einer zu, in deiner Garage. Ja, ihr lacht, aber gedacht habt ihr das auch zum Teil, nicht? Aber ihr wisst, was ich gemeint habe. Wo landen die Leute, wenn sie wirklich den Weg hinter uns hergehen, uns als Vorbild nehmen? Kommen sie da an das Ziel, das sie sich wünschen? Geben wir die richtige Orientierung? Das kann nur funktionieren, wenn wir selbst auf der Spur dessen bleiben, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat er dem Thomas geantwortet. Der hat ja gesagt, wir können den Weg nicht wissen. Wo bleibst du? Was geht? Sagt Jesus, wenn ihr mich habt, dann habt ihr den Weg. Dann habt ihr die Wahrheit, dann habt ihr das Leben. Und dann können Leute hinter euch hergehen und ihr könnt sie begleiten auf dem Weg zum Ziel. Das ist wohl angebracht, sich etwas genauer vorzudenken, welche Sorgen sich Jesus mit uns macht. Das wird deutlich in seinen Abschiedsreden, die in der Karwoche er mit seinen Jüngern gehalten hat. Im Johannesevangelium wird ausführlich darüber gesprochen. Dann das Abendmahl, das er bei der letzten Passafeier einsetzte. Seine größte Sorge, ich stelle das mal fest, war nicht die Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Ihr kennt den Text. Und es wird gepredigt, das Evangelium in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr es nicht verkündigt, tun es andere, aber das wird verkündigt werden. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn ihr es nicht tut, machen es andere. Aber das steht für Jesus fest. Etwas anderes hat ihn viel mehr beschäftigt. Die Beziehung seiner Jünger und Nachfolger untereinander. Wie werden sie miteinander umgehen? In diesen letzten Gesprächen, die er mit ihnen führte, da waren zwei, die bewarben sich um die höhere Laufbahn. Und alle hatten im Hinterkopf die Frage, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Das waren die Fragen, die bei dieser letzten Passafeier, wo er das Abendmahl einsetzte, seine Jünger beschäftigt haben. Während der ganze Himmel den Atem anhielt, weil Jesus im Begriff war und auch der Vater mit ihm gemeinsam, das Opfer für die Menschheit darzubringen, zur Rettung der Menschen. Könnte es sein, frage ich mich da, dass der Himmel heute auch wieder den Atem anhält, weil große Dinge sich abzeichnen, weil die Engel sich schon bereit machen, weil die Wiederkunft Christi vielleicht näher dran ist, als wir meinen? Ja, mag sein, dass Jesus gar nicht unsere Sorgen hat, die wir heute haben. Ich als Prediger habe immer die Sorge, dass ein Gottesdienst störungsfrei, harmonisch und befriedigend für alle abläuft. Und wenn das so gewesen ist, dann atme ich immer auf. Jesus hat, glaube ich, ganz andere Sorgen. Er würde vielleicht sagen, ich habe gar nicht darauf geachtet, wie feierlich und endlich ihr da gesessen habt, wie schön ihr gesungen habt, auch nicht darauf, ob alle Ausführungen in der Predigt millimetergenau theologisch korrekt waren, denn euer Wissen ist Stückwerk, sagt Paulus. Vielleicht würde Jesus sagen, ich achte mehr darauf, ob ihr liebevoll, brüderlich, barmherzig miteinander umgeht. Ob ihr euch, so wie ihr da sitzt, von Herzen mögt. Euch wirklich freut, euch hier im Gotteshaus zu treffen. Und ob ihr auch wahrnehmt, ob jemand in eurem Kreis echte Sorgen hat und euch fragt, ob ihr eine Hilfe anbieten könnt. Ob ihr einander gelten lasst, auch mal eine andere Meinung stehen lasst und dabei nicht rot anläuft. Sollte es wirklich so sein, dass Jesus bis heute seine liebe Not mit uns hat? Wenn ich richtig hinhöre, scheint es doch so zu sein. Denn er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Eine Grundströmung gegenseitiger Liebe, der Wertschätzung möchte Jesus in unseren Gemeinden sehen. Das scheint seine größte Sorge zu sein. Ob das nur eine unerreichbare Vorstellung ist oder ob sich das verwirklichen lässt. Von dieser herzlichen Zuwendung des einen zum anderen macht Jesus alles weitere abhängig. Die erfolgreiche Verkündigung und schließlich unsere Seligkeit, denn er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Neulich fragte jemand, lieben wir auch den Penner auf der Parkbank? Kein Problem, ich habe schon mit ihnen zusammen gesessen auf der Parkbank. Mit den Pennern und den, wie nennt man die Punks, nicht? Die so Cherokesen und violett und grün und rot da, denn ich habe gesagt, darf ich mich zu euch setzen? Ja, wir sind friedliche Leute, sagte einer. Da sage ich, ich habe doch gestern in der Zeitung gelesen, ihr habt euch geprügelt, die Polizei musste dazwischen. Ja, wenn man uns anmacht, dann langen wir schon mal zu, aber sonst sind wir friedliche Leute. Sie rücken zusammen und ich habe mit ihnen gesprochen, ob sie eine Bibel im Haus haben, ob Gott eine Rolle spielt in ihrem Leben. Und dann haben sie jeder erzählt, wie er von zu Hause weggekommen ist und warum sie jetzt da auf der Parkbank sitzen. Ich habe gemerkt, ich hatte keine Probleme mit ihnen, sie auch nicht mit mir. Aber die Leute, die vorübergehen, da sitzt einer mit Schlips und Kragen, mit diesen wunderlichen Gestalten. Und die Polizei fuhr extra langsam vorbei im Streifenwagen und guckten besorgt zu mir rüber. Ich habe ihn zugelächelt, alles im grünen Bereich, können weiterfahren. Ne? Ja, das ist nicht das Problem, die Penner und die Punks auf der Parkbank. Das ist nicht das Problem. Das Problem kann die Schwester und der Bruder sein, mit der du in der gleichen Reihe sitzt. Oder eine Reihe hinter dir oder vor dir. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Da entsteht doch die größte Sorge im Himmel, wenn wir lieblos und rechthaberisch oder gleichgültig miteinander umgehen. Jesus lehrt uns in der Fußwaschung, die er damals, als er den Jüngern die Fußwaschung vornahm, ihnen als Beispiel gegeben hat, so sollt ihr auch tun, wie ich euch getan habe, hat er sie gelehrt, einander zu dienen. Keiner soll herrschen in der Gemeinde. Alle einander dienen mit den Möglichkeiten, Gaben und Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Paulus sagt, durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Johannes gibt ein untrügliches Merkmal unserer Rettung. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Schwestern sind immer mit einbezogen. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. So einfach ist das. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Das sind wir einander schuldig, dass wir uns in echter, ehrlicher Liebe begegnen. Wir sind von Jesus eingeladen zu herzlicher Bruderliebe und Schwesterliebe, die auch verzeihen kann, die auch barmherzig sein kann mit dem anderen, die auch ihn in seinem Anderssein respektiert, denn keiner von uns gleicht dem anderen. Jeder ist ein Individuum für sich selbst. Lass uns das doch zur Kenntnis nehmen, dass der andere in seiner Eigenart sein Leben führt und dass Jesus ihn liebt. Das hat es mir immer leicht gemacht. Ich habe gern mit schwierigen Leuten zu tun gehabt. Und wisst ihr, was mir das leichter machte? Ich habe mir immer gesagt, Gott liebt ihn genauso wie mich. Dann ist das doch kein Problem, dass ich ihn auch lieben kann. Immer gern mit schwierigen Leuten. Ich habe sogar versucht, sie mir zu Freunden zu machen. Als ich nach Bonn kam, kam der Vorsteher zu mir und sagte, das sind schwierige Leute. Da halte dich zurück, da sind Dinge vorgefallen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe sie dann ziemlich als erstes mit besucht. Und als sie ein paar Jahre im Gottesdienst gesessen hatten, da kam der junge Mann, der war inzwischen 19 Jahre, und seine Mutter, eine Unternehmerin, kam zu mir. Der junge Mann sagte, wir haben jetzt jahrelang die Predigten gehört, jetzt wird es aber Zeit, dass wir getauft werden. Ich bin heute noch mit Ihnen in Verbindung und schreibe Geburtstagsbriefe der Unternehmerin, die inzwischen natürlich alt und pensioniert ist. Ja, das sind die Sorgen, die Jesus hat, damals wie heute. Wer den Weg der Liebe beschreitet, bezeugt damit, dass er das Opfer Jesu für sich angenommen und auch verstanden hat. Und das tut doch uns so gut, wenn wir freundlich und liebevoll miteinander umgehen. Das wird der Umgangston im Himmel sein. Warum sollen wir das jetzt nicht schon probieren, üben, damit wir wissen, wie es da sein wird? Mir gefällt es immer, wenn ich zu euch komme, dass ich liebevoll in eurer Mitte aufgenommen werde. Das gilt aber auch für alle anderen hier im Raum, nicht nur für den Gastprediger. Die freuen sich auch, wenn sie liebevoll aufgenommen werden. Jesus möchte, dass wir das hier täglich üben und wo das schwerfällt, dass wir ihn darum bitten, gib uns die Kraft, dass wir so miteinander umgehen können. Darum möchte ich Jesus jetzt bitten im Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du uns auch an diesem Morgen hier zusammengeführt hast, um gemeinsam über dein Wort und deine Sorgen nachzudenken. Wir freuen uns, dass du uns jede Woche begleitest in unseren täglichen Aufgaben, freuen uns, dass du uns liebst, dass du liebevoll und barmherzig mit uns umgehst, auch wenn wir manchmal Fehler machen, auch wenn wir dich betrüben. Deine Geduld nimmt kein Ende. Du kommst immer wieder auf uns zu und sprichst zu unseren Herzen, machst uns Mut für unsere täglichen Aufgaben. Ich bitte dich für diese Gemeinde hier, lass sie als ein Licht leuchten an diesem Ort, dass Menschen, die hierher kommen, dich kennenlernen, dass sie liebevoll und freundlich aufgenommen werden, so wie ich es immer wieder erlebe. Dein Segen und Frieden möge uns begleiten. Und was uns jetzt noch bewegt, das fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.